Gut, schlag doch mal auf, Lukas Kapitel 20. Lukas Kapitel 20. Und ich lese euch da mal ein Gleichnis vor, was Jesus hier erzählt, das Gleichnis von den Weingärtnern oder den Pächtern. Auch ein ziemlich bekanntes Gleichnis. Da heißt es ab Vers 9, und Jesus fing an, zu dem Volk dieses Gleichnis zu sagen. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und verpachtete ihn an Weingärtner und reiste für lange Zeit außer Landes. Und zur bestimmten Zeit sandte er einen Knecht zu den Weingärtnern, damit sie ihm von der Frucht des Weinberges gäben. Die Weingärtner aber schlugen ihn und schickten ihn leer fort. Und er fuhr fort und sandte einen anderen Knecht. Sie aber schlugen auch den und behandelten ihn verächtlich und schickten ihn leer fort. Und er fuhr fort und sandte noch einen dritten. Sie aber verwundeten auch diesen und warfen ihn hinaus. Der Herr des Weinbergs aber sprach, was soll ich tun? Ich will meinen geliebten Sohn senden. Vielleicht, wenn sie diesen sehen, werden sie sich scheuen. Als aber die Weingärtner ihn sahen, überlegten sie miteinander und sagten, dieser ist der Erbe, lasst uns ihn töten, dass das Erbe unser werde. Und als sie ihn aus dem Weinberg hinausgeworfen hatten, töteten sie ihn. Was nun wird der Herr wohl des Weinbergs mit ihnen tun? Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Als sie das aber hörten, sprachen sie, das sei fern. Er aber sah sie an und sprach, was ist denn das, was geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf jeden Stein fällt, wird zerschmettert werden. Auf den er aber fallen wird, den wird er zermalmen. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten zu dieser Stunde die Hände an ihn zu legen. Aber sie fürchteten das Volk. Ja, das wissen wir ja. Die hatten ziemlich viel Menschenfurcht. Und denn sie erkannten, dass er dieses Gleichnis auf sie hin gesagt hatte. Schauen wir uns zuerst mal die eigentliche Geschichte an, die hier steht. Ich würde das überschreiben mit ein unrealistisches Drehbuch. Ja? Eigentlich ein schlechtes Drehbuch für einen Film. Weil es ist völlig unrealistisch, was Jesus hier erzählt. Drei Sachen. Das lange Erdulden von diesem Besitzer des Weinbergs. Menschlich gesehen würde man wahrscheinlich sagen, wie blöd muss man eigentlich sein, so lange hin und her zu machen, einen Knecht nach dem anderen zu schicken und nicht noch schneller da Tabula Rasa zu machen. Ja, wenn ich jetzt der Besitzer des Weinbergs gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich schneller aufgeräumt und jeder von uns auch. Stell dir vor, du hast Kinder, du hast ein Kind und schickst es zur Schule und es wird verprügelt. Und du schickst, das ist jetzt ein bisschen ein anderes Beispiel, ja, aber du schickst es am nächsten Tag nochmal und dann schickst es nochmal. Also völlig unrealistisch. Wenn irgendwas passiert, wenn Unrecht getan wird, dann greifen wir ein. Das Zweite, was hier sehr unrealistisch ist, heißt, am Schluss heißt es hier, da sagt dieser Vater, ich schicke meinen geliebten Sohn, vielleicht werden sie sich scheuen, ihm was anzutun. Wer wird das machen? Wer würde in diese Situation, es war ja nicht mal das schwarze Schaf, sondern seinen geliebten Sohn, seinen einzigen Sohn, das Größte, das Beste, was er hatte, zu geben und hinzuschicken. Das muss man sich mal echt mal antun. Also auch eigentlich sehr unrealistisch. Und dann das Dritte, die Weingärtner, auch schwer nachvollziehbar. Die hätten doch eigentlich mehr in der Birne haben müssen, anstatt zu denken, jetzt haben wir schon drei Knechte geschlagen und weggeschickt und jetzt warten wir mal, wenn der Sohn kommt und den werden wir jetzt erledigen und das Erbe wird uns gehören. Das Erbe wird sicherlich nicht ihnen gehören und sie hätten doch wissen müssen, was da auf sie zukommt, oder? Also eigentlich eine völlig unrealistische Geschichte. Und warum erzählt dann Jesus diese unrealistische Geschichte? Nun, wir wissen das. Wir wissen das, dass es sich genau so zugetragen hat. Und wir wissen auch, dass sich die Geschichte auf ihn selbst bezieht, auf Jesus. Und das wussten auch hier die Geistlichen. Das heißt in Vers 19, und die Hohenpriester und die Schriftgelehrten suchten zu dieser Stunde, die Hände an ihn zu legen, aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er dieses Gleichnis auf sie hin gesagt hatte. Geschichtlich hat es sich genauso zugetragen, wie hier in diesem unrealistischen oder in diesem schlechten Drehbuch, würde man sagen. Aber es hat sich genauso zugetragen. Wenn wir jetzt mal die Rollen verteilen, ein Gleichnis ist ja immer ein Bild, wenn wir jetzt mal die Rollen verteilen. Nun, da haben wir einmal den Weinberg. Wer ist der Weinberg? Was meint ihr? Wir, ja. Reich Gottes. Im Jesaja 5 ist davon die Rede, da wird Israel als der Weinberg bezeichnet. Jesus spricht ja hier zu den Israeliten. Ja? Es war ja das auserwählte Volk. Israel ist der Weinberg. Warum eigentlich immer Israel? Habt ihr euch schon mal gefragt, warum immer Israel? Weil Israel so ein schönes Land ist? Oder, ja? Warum immer Israel? Nur Gott hat nach der Entstehung der Welt, als das alles so im Chaos versank, ja, Gott hat sich ein Volk auserwählt. Auserwählt, um sozusagen allen anderen Menschen in der Welt zu zeigen, wie es ist für Menschen, die mit Gott zusammen sind, wie es ihnen geht, dass es ihnen gut geht, dass sie alles haben. Weinberg ist ein Bild für Gutes, für Fülle, für Frucht, für erfülltes Leben. Das ist immer, wenn Weinberg und von der Frucht des Weinbergs die Rede ist. Und genau das hat Gott gemacht. Gott hat sozusagen einen Weinberg angelegt mit Israel, damit die Menschen sehen konnten, die Menschen, die halt nicht an Gott glauben, wow, warum geht's denn so gut? Warum haben die so ein erfülltes Leben? Und sozusagen Orientierungspunkt hatten und sehen konnten, da gibt es was. Es gibt doch einen Gott. Und was passiert mit den Menschen, die mit Gott leben? Das ist der Weinberg. Nun, dann haben wir die Weingärtner. Wer könnten die sein in der Geschichte? Was meint ihr? Pharisäer, die Schriftgelehrten, der Klerus, König. Die Weingärtner sind sozusagen die Repräsentanten des Weinberges durch die ganze Epoche der Geschichte durch. Wenn wir das ganze Alte Testament lesen, dann sehen wir immer Vertreter von Israel. Ja, am Anfang waren es die Richter gewesen, nachher war es erst was Mose gewesen, dann waren es die Richter gewesen, dann war es König, dann die Priester natürlich. Das waren die Repräsentanten, die vertraten das Volk, die vertraten sozusagen die Lehre. Sie waren dafür zuständig, dass alles gut lief. Das war ihre Aufgabe. Doch leider machten sie oft nicht ihren Job. Sie missbrauchten ihren Job. Das ist auch ein Grund, warum wir das Alte Testament haben. Wir sehen, was passiert. Ich sehe das bei den Königen immer. Ja? Da war ein guter König und das Volk folgte Gott nach. Dann kam ein schlechter König, dann fielen sie wieder ab. Und das ging immer hin und her und hin und her. Und das ist total tragisch, was wir da sehen. Außerdem gönnten oftmals diese Leute, diese geistlichen Führer gönnten oft den anderen nicht, dass sie sich wirklich auf die Suche machten und die Wahrheit erkannten. Wir lesen hier von Knechten, die kamen und die Frucht haben wollten, ja, aber sie bekamen nichts ab davon. Und dann haben wir zum Dritten die Knechte. Die Knechte in dieser Geschichte. Die Knechte, nun, das sind in erster Linie Propheten. Gott schickte durch die Geschichte von Israel immer wieder Propheten hin, und immer wieder, um dem Volk zu zeigen, hey, kommt zurück, wenn ihr die Propheten mal lest. Jesaja, Jeremia, Ezekiel, die sind nicht leicht zu lesen, wenn ihr einmal im Jahr durch die Bibel lest. Und Prophet war auch nicht unbedingt der Traumjob der damaligen Zeit. Ja, ich glaube nicht, dass das Kind sagt, oh, ich will mal Prophet werden. Es wollte keiner werden. Heute ist das schon ein bisschen besser, wenn du heute die Propheten hörst, die sagen meistens nur gute Sachen. Das ist immer so die Frage, ob das wirklich Prophetie ist. Aber diese Propheten damals, die hatten eine schwere Aufgabe, denn sie kamen, um den Weingärtnern, um den Vertretern zu sagen, Leute, was ihr macht, ist falsch. Geht in die andere Richtung. Und was haben die geistlichen Führer gemacht? Sie haben sie mal rausgeschmissen. Sie haben sie verfolgt. Sie haben sie umgebracht. Und dann zum Schluss haben wir noch den Weinbergbesitzer. Der Weinbergbesitzer ist klar, brauche ich nicht zu fragen, weiß jeder, ist Gott. Und was macht Gott? Und das ist das Unrealistische daran. Was macht Gott über den langen Zeitraum? Mittlerweile sprechen wir hier von mindestens 4000 Jahren. Was macht Gott? Lässt er Feuer vom Himmel fallen? Nein. Er ist viel zu geduldig in unseren Augen. Und er schickt immer wieder Leute dahin, immer wieder über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte schickt er Propheten hin, um ihnen Bilder zu zeigen, um ihnen zu zeigen, dass sie zurückkommen, dass sie zu Gott kommen. Und zum Schluss schickt er seinen geliebten Sohn, seinen einzigen geliebten Sohn. Und da sind wir hier bei Jesus, da sind wir genau da, wo wir jetzt hier stehen, hier in dieser Geschichte. Man könnte auch sagen, das Wort wurde Fleisch und lebte unter uns, wie es in Johannes heißt, nämlich Gott kommt selbst in Jesus. Er ist ja Gott. Gott kommt selbst in Jesus. Und was machen sie? Und das wurmt diese Typen hier so sehr, diesen Klerus, diese geistlichen Führer, dass die genau wissen, worauf Jesus hinaus will. Dass Jesus nämlich hier im Grunde genommen sagt, er ist der geliebte Sohn. Er kommt vom Vater. Und sie behandeln ihn verächtlich. Und hier sagt er auch schon voraus, in kurzer Zeit, in einer Woche, werdet ihr mich umbringen. Und das ist genau passiert. Das Dramatische an dieser ganzen Sache, das ist mir eigentlich erst in der Vorbereitung aufgefallen, ist, dass er den geistlichen Führer hier unterstellt, ihr wisst, dass ich der Messias bin. Ihr wisst, dass ich der Sohn Gottes bin. Das heißt nämlich hier, Vers 14, dieser ist der Erbe, lasst uns ihn töten, dass das Erbe unser werde. Das ist, finde ich, total tragisch. Im Grunde genommen wussten sie es. An all dem, was sie gehört hatten, was sie gesehen haben, auch sie waren so zugewiesen, so knüppelzugewiesen. Und sie bringen Jesus um. Was in der Geschichte auf der anderen Seite völlig nachvollziehbar ist, völlig realistisch ist in der Geschichte, ist Vers 15, da heißt es, was wird nun der Herr des Weinbergs mit ihnen tun? Was würdest du tun? Das ist jetzt, das darf man gar nicht aussprechen. Was würdest du tun als Vater, als Mutter, wenn jemand dein geliebtes Kind umbringen würde? Und dieser jemand wäre jemand, dem du jahrelang immer Gutes getan hast, immer Gutes getan. Es war vielleicht, keine Ahnung, vielleicht eine Person, die Hilfe brauchte. Du hast dir Hilfe gegeben, hast dir finanziell geholfen, du hast unterstützt und alles möglich. Und eines Tages, und die Person hat das gar nicht gedankt, aber du hast es gemacht. Weil du sagst, komm, ich will einfach investieren. Und dann schickst du dein geliebtes Kind dahin, um, keine Ahnung, Essen vorbeizubringen oder irgendwas. Und diese Person bringt dein Kind um. Was würdest du machen mit dieser Person? Und jeder Vater, jede Mutter, die ihr Kind liebt, hätte sich mit Sicherheit nicht mehr unter Kontrolle. Und was dieser Vater hier macht, völlig nachvollziehbar. Oder dieser Vater und dieser Herr des Weinbergs. Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Es geht hier in der Geschichte nicht darum, über die hohen Priester oder die Schriftgelehrten oder die Juden zu schimpfen. Das wurde oft genug fälschlicherweise gemacht. Darum geht es nicht. Sondern Jesus erzählt diese Geschichte zum einen, weil diese Geschichte ein Abriss ist aus der Geschichte Israels oder ein Gesamtbild der Geschichte Israels, aber er erzählt die ja nicht einfach so und wir haben heute das Problem, dass wir irgendwas daraus machen müssen für uns, sondern er erzählt sie, weil sich durch die Zeitgeschichte auch danach das Gleiche immer wieder zugetragen hat. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar, ihr erinnert euch ja, wir haben ja durch die Offenbarung gelehrt. Und die Offenbarung ist eigentlich das Ende der Geschichte. Da wird Tabula Rasa gemacht. Ja? Vers 16. Was wird er machen am Ende? Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Das haben wir in der Offenbarung gesehen. Es wird eines Tages Ende sein. Und Weinberg könnte man ja auch eigentlich die ganze Schöpfung nennen, die ganze Erde. Denn die ganze Erde hat Gott geschaffen. Er ist der Schöpfer der Erde und er hat uns auf diese Erde gestellt, damit wir diese Erde verwalten. Wir sind sozusagen die Pächter. Aber er ist davon ausgegangen, dass wir als Pächter uns immer bewusst sind, wer der Besitzer des Weinbergs ist. Und die Menschen haben da eben ihr eigenes Ding gedreht. So, und hier am Ende, Offenbarung,
fertig. Lange, lange Zeit. Und erinnert euch auch, dass wir in den ersten zwei Kapiteln der Offenbarung, in den ersten drei Kapiteln, haben wir uns die sieben Gemeinden angeschaut, die Sendschreiben-Gemeinden. Ja? Da wurden Briefe geschrieben, sozusagen direkt von Jesus an die Gemeinden. Und wir haben gesagt, das ist eigentlich so die Phase zwischen hier, Tod und Auferstehung Jesu. Und der Weinberg wurde tatsächlich anderen gegeben. Jerusalem wurde nämlich zerstört, der Weinberg. Und das Evangelium wurde in die Hand der sogenannten Nationen oder Heiden gegeben. Die haben sich dann bekehrt, Apostelgeschichte, scharenweise, bis nach Europa kam das Evangelium. So, und jetzt sehen wir in der Geschichte, sozusagen von der Stunde Null bis in die heutige Zeit, diese sieben Sendschreiben-Gemeinden. Und die beschreiben so ein bisschen die Situation von uns heute. Und ihr erinnert euch sicher auch, dass wir so ein Bild uns angeschaut haben. Es ist ein Bild, es ist wie in so einer Art Gleichnis. Arnold Fruchtenbaum hat in seinem Kommentar zur Offenbarung das sehr schön in ein Licht gebracht. Er hat die sieben Sendschreiben-Gemeinden verglichen mit verschiedenen Epochen von der Zeit der ersten Gemeinde bis in unsere heutige Zeit. Und er hat das chronologisch aufgezeigt. Und interessant ist, als ich mir das nochmal angeguckt habe, wenn wir dieses Bild nehmen und tun das auf dieses Gleichnis setzen, was wir jetzt eben uns angeschaut haben, dann sehen wir genau die Wiederholung von dem hier. Und in dieser Geschichte waren es halt eben nicht die geistlichen Vertreter, die Juden, sondern in der Geschichte von uns, in der Geschichte der Christenheit, sind es die geistlichen Vertreter des Christentums, die den Weinberg anvertraut bekommen haben. Und die Frage ist, was haben sie damit gemacht? Vielleicht hier nochmal ein paar Stichpunkte von den Sendschreiben als Wiederholung auch. Für den einen oder anderen, die meisten haben das mitbekommen, aber mir war das einfach wichtig, das nochmal aufzuzeigen. Zum Beispiel hieß es am Anfang an dem Brief an Ephesus in Offenbarung 2, Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Also übertragen auf das Gleichnis heute, die Weingärtner, die Pächter, die haben jetzt einen neuen Weinberg bekommen und Gott sagt, mach damit was. Und ich war total begeistert, voller Liebe zu dem, der ihnen diesen Weinberg anvertraut hat und sie arbeiten und sie sind dankbar und froh, dass sie ernten können, dass sie von der Frucht genießen können und stehen in direkten Verbindung mit ihrem Weinbergbesitzer. Nur mit der Zeit kommt da so ein Trott rein. Und das ist es ja häufig, in unserem Christsein ja auch. Wir bekehren uns zu Jesus, ein Jahr, 10 Jahre, 20 Jahre und irgendwann kommt da so ein Trott rein. Wir nehmen vieles als normal, als selbstverständlich an. So, und in diesem Trott vergisst man manchmal auch, wer ist denn eigentlich unser Auftraggeber? Und das passierte bereits zur ersten Zeit. Man kann sagen, das waren so die Jahre von 30 bis 100. Denn danach heißt es in dem Schreiben an Pergamon, Offenbarung 2, Vers 14, aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Bileams festhalten. Ich habe eben gesagt, 30 bis 100 stimmt nicht ganz, man wird das so bis 300. Denn 300 kam die konstantinische Zeit, wo das Christentum zu einer Staatsreligion wurde. Im Grunde genommen könnte man sagen, das war die Zeit, wenn man das wieder überträgt, wo die Pächter sich den Weinberg zu eigen gemacht haben und haben gesagt, der Weinberg ist uns. Deshalb hatte man damals auch die falsche Lehre vertreten, wir leben jetzt im Reich Gottes. Das hat sich dann, also Reich Gottes im Sinn von Endzeitlehre, ja, das tausendjährige Reich. Wir leben jetzt im tausendjährigen Reich und wir haben jetzt hier den Himmel auf Erden. Sie haben sich den Weinberg zu eigen gemacht. Und Gott sozusagen über die Kante springen lassen. Wenn man die Geschichte sieht, das ist total tragisch. Ja. Aus heidnischen Festen, aus heidnischen Bräuchen, aus heidnischen Lebensgewohnheiten wurden christliche Feste, christliche Lebensgewohnheiten, christliche Weisheiten, die man bis in der heutigen Zeit verfolgt. Bis in der heutigen Zeit. Und dann ging es weiter. Wenn man Thyatira sieht, da wird es dann noch übler. Da haben wir gesagt, die Zeiten Thyatira, da ist die Rede von Isabel.
Ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und sie verführt, Unzucht zu treiben. Und wir haben damals gesagt, das ist ein gutes Beispiel für die Kirche des Mittelalters. Eigentlich mit die brutalste Zeit. Auch eine Zeit, wo man in der heutigen Kirche sagt, buh, ja, das war nicht gut. Die finstere Zeit des Mittelalters. Da übte die Kirche bereits so viel Macht aus, dass sie das ganze System umgestellt hat. Die Rechtfertigung nicht mehr aus Glauben, sondern aus Werken. Schlimme moralische Zustände, Verehrung und Anbetung von Bildern. Und das war total tragisch, was sich da eingeschlichen hat. Mittlerweile war es so, die Weingärtner, die haben ihr Ding gemacht. Da kamen und alle, die von außen reinkamen und haben irgendwas dagegen, die wurden als Ketzer verbrannt, die wurden gesteinigt, die wurden verbrannt. Tausende, zehntausende Köpfe, die da gerollt sind in dieser Zeit. Genau wie hier in unserer Geschichte. Gott schickt Leute, sie werden umgebracht. Und alle, die nicht diese Philosophie hatten, wurden umgebracht, wurden verfolgt. Total tragisch. Man könnte das jetzt immer weitergehen. All diese 7-Cent-Schreiben uns anschauen, das wollen wir nicht machen. Aber was ich euch sagen möchte, ist, plötzlich wird das Gleichnis total realistisch. Genauso ist es passiert. Durch die Zeit, durch bis in die heutige Zeit. Und man fragt sich, warum wartet Gott so lange? Warum hat er nicht schon längst Tabula Rasa gemacht? Stellt euch mal in die Stellung von Gott. Wie viel läuft unter dem Namen von Gott ab? Wie viele Dinge werden getan unter dem Kreuz? Und Gott schaut einfach zu. Er schickt immer wieder neue Knechte. Er gibt immer wieder neue Möglichkeiten, neue Chancen. Es gibt ja diesen Spruch, aus der Geschichte lernt man, dass man aus der Geschichte nichts lernt. Ja? Aus der Geschichte lernt man, dass man aus der Geschichte nichts lernt. Oder wie hat der Philosoph Georg Santayana gesagt, wer sich der Geschichte nicht erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Und deswegen ist es so wichtig, was wir hier haben, dieses Gleichnis, Geschichte. Und wir sollen uns Gedanken machen, Moment, das ist ja schon eine unrealistische Sache, aber wie sieht denn die Realität aus? Und am Ende merken wir, es ist sehr realistisch. Es sollte so nicht sein. Als Drehbuch wäre es unrealistisch, aber es ist sehr realistisch, weil es sich so geereignet hat in der Geschichte Israels und weil es sich so geereignet hat in der Geschichte des Christentums, unserer Religion. Nun, jetzt stellen wir uns die Frage am Ende, was bedeutet das für uns? Und das ist genau der Punkt, warum wir das Wort Gottes haben. Warum wir die Bibel haben, warum Jesus diese Gleichnisse erzählt. Halt eben nicht, damit wir, dass wir sagen, oh, die bösen Typen da im Mittelalter und die schlimmen Juden, die Jesus ans Kreuz geschlagen haben, sondern Jesus will uns einen Spiegel vor Augen halten und will uns diesen Text in unsere Zeit bringen. Dass wir uns Gedanken machen darüber, dass wir uns überlegen, welche Rolle haben wir? Denn eigentlich sind wir alles Pächter. Du bist Pächter dieses Weinbergs, ich bin ein Pächter. Und die Frage ist, was machen wir mit diesem Weinberg? Wie weit sind wir entfernt, wie weit bist du entfernt von diesem Weingärtner in dieser Geschichte hier drin? Das ist die spannende Frage. Im 2. Timotheus 1, Vers 13 steht, halte dich im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, merkt ihr? Uns ist das anvertraut, wir sind Pächter. Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wir haben eben gesungen, Heiliger Geist, zeig uns das Herz des Vaters. Das ist so wichtig. Gerd hat vor 2 Wochen über Vollmacht gesprochen, über den Heiligen Geist. Jesus hat uns diese Dinge gegeben, damit wir die Sensibilität haben. Und schauen wir uns mal die Anwendung an. Jesus gibt ja eine Anwendung. Nachdem er diese Geschichte erzählt hat, dieses Gleichnis erzählt hat, gibt er eine Anwendung. Und die Anwendung hört sich, wie so oft, ja, muss man fast schon sagen, Jesus zieht ja oft so ein Fazit, wo wir erst im ersten Moment nicht so ganz mit können. Wie kommt er jetzt plötzlich darauf? Nun, er sagt im Vers 17,
Er sah sie an und sprach, er zitiert hier übrigens Psalm 118, Vers 22. Was ist denn das, was geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf jenen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fallen wird, den wird er zermalmen. In der Anwendung geht es darum, wie wir zu Jesus stehen. Wir als Pächter. Wir, denen dieses Gut des Lebens anvertraut wurde. Oder wir, denen das Gut des Lebens überhaupt anvertraut wurde. Allein die Tatsache, dass du lebst auf diesem Globus, dass du lebst, dass du Dinge hast, die sind dir alle anvertraut. Wie gehen wir damit um? Und Jesus bringt hier ein völlig neues Bild rein. Das Bild von einem Stein. Und hier ist die Rede von einem Eckstein. Da haben sich viele Theologen schon drüber gestritten. Okay, war das jetzt, weil da gibt es verschiedene Worte für diesen Eckstein. Eckstein, Schlussstein, Grundstein. Was ist es denn jetzt? Man könnte das hier mit Eckstein oder mit Schlussstein übersetzen. Wisst ihr, was ein Schlussstein ist? Wer ist denn im Maurergewerbe drin von euch? Habe ich mir gedacht, niemand. Wenn ich fragen würde, wer ist in der Autoindustrie tätig, dann gingen alle Hände hoch wahrscheinlich. Ein Schlussstein ist, der wird als letztes eingesetzt. Ist ganz einfach. Ihr habt ja alle schon eine Türe gesehen, so eine Backstein, so ein Haus, Backsteinhaus. Und oben drüber hat man dann manchmal so die Steine, die Ziegelsteine. Habt ihr das schon mal gesehen? Und habt ihr euch schon mal gewundert, warum die Steine nicht runterfallen? Ja, die hängen ja frei, schweben in der Luft irgendwie. Nun, ganz einfach, man baut einen Rahmen rum, setzt die Steine ein und setzt in der Mitte so einen Stein, der sieht ungefähr so aus, und setzt den oben rein. Und dieser Stein hält diesen ganzen Türrahmen zusammen. Dann tut man nämlich dieses Gerüst weg und die Tür hält. Oder wenn ihr in eine alte Kapelle geht oder eine große Kapelle, dann seht ihr ein Riesengewölbe oben und in der Mitte einen großen Stein, der ist meistens verziert. Das ist der Schlussstein. Schlussstein erfüllt eine ganz, ganz wichtige Funktion. Oftmals hat er auch Namen im Altertum und er wurde verziert und alles Mögliche. Würde man diesen Stein rausnehmen, wird das ganze Ding in sich zusammenfallen. Weil dieser Stein, der bildet die Spannung. Ja? Und deshalb bringt Jesus auch dieses Beispiel hier, weil ein Eckstein wäre ja eigentlich unten am Boden. Und warum sagt Jesus hier im Vers 18, jeder, auf wen er aber fallen wird, den wird er zermalmen. Merkt ihr? Das hat eine doppelte Bedeutung. Dieser Stein, der kann sowohl oben sein als Schlussstein, als auch unten. Und ich würde ihn auch zweideutig erklären, also sowohl als Schlussstein als auch ein Eckstein. Und es kommt immer darauf an, in welcher Position du dich jetzt gerade befindest. Wenn du zum Beispiel ein Mensch bist, der sein Leben eigentlich so ganz gut im Griff hat, auch ohne Gott, und zwar schon irgendwie ein bisschen religiös bist und ab und zu in den Gottesdienst gehst und sonst auch eigentlich ein ganz guter Mensch bist, dann bist du eigentlich wie die Pächter, die auf eigene Rechnung arbeiten. In diesem Weingarten, in diesem Weinberg, dein Leben, dein Umfeld, dein Job, deine Familie, dein Haus. Aber diese Rechnung, die wird nicht aufgehen, wenn du das Leben praktisch ohne ihn führst. Ja? Schaut euch mal nochmal die Pächter hier an. Die Pächter, die lebten für sich, die machten ihre Arbeit, die waren mit Sicherheit auch fleißig gewesen, aber irgendwo hatten sie Gott ausgeklammert. Und vielleicht ist es mit dir genauso. Schon jahrelang schickt Gott dir irgendwelche Leute über den Weg. Vielleicht Bekannte, vielleicht sind es Leute aus deiner Familie. Und du hörst immer so ein Signal, aber du weißt das von dir, weil du hast dein Programm. Ich habe das schon öfters gesagt. Es ist so schade, wenn man mit Leuten versucht, ins Gespräch zu kommen, gerade auch auf der Straße, dass besonders jetzt auch ältere Menschen, das heißt ältere Menschen, ich sag mal so 30 plus, ja, also ich meine, mit Jüngern meine ich jetzt so 16, 17. Ja, halt, ja, wenn man 30 plus anspricht, ist es echt schwierig. Die Leute haben ihr Konzept und man fühlt sich manchmal wie so dieser Knecht, der auf die Leute zugeht und will ihnen irgendwas andrehen. Und Leute sagen, was willst du von mir? Ich habe ein Handy, ich hab alles, ja. Muss mir nichts andrehen hier. Und so fühlt man sich manchmal wie der Knecht. Das wird einfach abgelehnt, meistens auch freundlich. Es ist ja nicht so, dass die einen da verdreschen oder so. Das gibt es auch, Länder, wo einem das blüht. Aber vielleicht versucht das Gott schon jahrelang, dir Dinge zu zeigen. Und ich sage dir, je älter du wirst, umso schwieriger wird das. Du hast ein festes Lebenskonzept. Und diese Weingärtner hatten ihr festes Konzept gehabt, in dem sie lebten. Und am Schluss sagen sie, und das ist tragisch, am Schluss sagen sie, das ist der Erbe. Lass uns ihn umbringen, damit das Erbe uns gehört. Das ist natürlich, wie gesagt, völlig unrealistisch. Aber im Grunde genommen spiegelt das eins wider. Wenn ich diesen Erbe ablehne, Jesus ablehne, dann werde ich das erben, was ich gesät habe. Es heißt im Galater 6, Vers 7, was der Mensch sät, wird er auch ernten. Das heißt, ich werde am Ende des Lebens dastehen und werde meine eigene Frucht ernten. Jesus kommt aber rein und will sich eins machen. Er will sich eins mit uns machen. Das heißt, wenn wir jetzt Jesus annehmen, wenn wir an Jesus glauben, dann wird dieser Schlussstein, nämlich zum Eckstein, das werde ich gleich erklären, aber dieser Schlussstein, der wird uns nämlich nicht auf den Kopf fallen am Ende des Lebens. Wir werden nicht unser eigenes Ding erben, sondern Jesus wird etwas machen in unserem Leben. Er gibt uns sein Erbe. Es heißt im Galater 2, Vers 19, denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben. Also das Gesetz sagt, der Schlussstein wird plötzlich zum Richter. Jesus, der eigentlich nur gut meint, dieser Schlussstein boom, fällt runter und ich bin platt. Oder man könnte das auch übertragen. Du legst irgendwann 3 Meter unter den Boden und dann wird eine dicke Platte über dein Grab gelegt. Ja? Das ist auch so ein Schlussstein. Finito. Was kommt danach? Und ich bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich. Und jetzt lebt Christus in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Heiliger Geist, zeig uns das Herz des Vaters. Das ist mir so ein Anliegen. Das ist das Herz des Vaters, voller Liebe. Der Vater wartet. Und wenn du das Gleichnis jetzt auf dich beziehst und du bist wie dieser Pächter, er schickt Knechte, er schickt einen nach dem anderen und er schickt immer wieder, damit wir darauf reagieren. Und es fällt uns so schwer häufig, dass wir von unserem hohen Ross runterkommen. Und nun schickt er Jesus und machen da einfach die Tür auf. Wir haben in der Offenbarung immer Offenbarung 3, Vers 20 zitiert. Ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Mach die Türe auf, lass ihn rein. Aber da muss Verhärtung weichen. Du musst dein Lebenskonzept in Frage stellen. Bitte mach das. Das betrifft, die meisten haben das bekannt und erreicht und sind auf dem Weg. Da will ich gleich noch was zu sagen. Aber wenn du dein eigenes Ding drehst, dein eigenes Lebenskonzept hast und hast die Bedeutung von diesem Jesus nicht und hast das einfach verworfen, sagst, ich brauche keinen Eckstein, ich baue mir mein Haus selbst. Aber glaub mir, das funktioniert nicht. Den Eckstein brauchte man damals, um ein Haus zu bauen. Ohne Eckstein, werde ich gleich erklären, war das Haus im Grunde genommen zum Scheitern verurteilt. Es wird irgendwann zusammengebrochen, was es nicht gehalten hat. Komm zu Jesus. Das ist die Bedeutung von diesem Schlussstein. Und dann wird am Schluss die Vollendung da sein. Dann wirst du das Erben, ewiges Leben. Und jetzt schon Leben in der Fülle. Es ist aber nicht nur Schlussstein, sondern es ist auch Eckstein. Und das betrifft jetzt uns als Menschen, die bereits diesen Jesus eingeladen haben. Wenn Jesus dein Herr ist, wenn Jesus in dein Leben gehört, wenn du mit Jesus lebst, dann sollte Jesus der Eckstein sein. Das heißt im 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Wisst ihr, was ein Eckstein ist? Ich habe immer gedacht, ein Eckstein, der sitzt halt irgendwo in der Ecke im Gebäude. Man kann den auch austauschen. Aber ein Eckstein war im Altertum extrem wichtig. Man setzte diesen Eckstein als erstes hin, so ein großer Stein, und richtete an diesem Eckstein das komplette Gebäude aus, sowohl in der horizontalen, also in diese Richtung und nach hinten und nach oben. Der Eckstein war extrem wichtig. Keine Ahnung, man spannt da ein Seil oder was auch immer. Mein Vater, der hat schon viele Häuser so nebenher gebaut. Das ist so sein Hobby, Häuser bauen. Ehrenamtlich. Und er hat es oft gemacht, wenn er mit Laien Häuser gebaut hat. Und dann hat er oft die Ecke angesetzt, beide Ecken angesetzt und hat gesagt, so, ich komme in 3 Tagen wieder und ihr müsst das einfach nur noch hier zumauern. Die mussten einfach die Wand mauern. Das war relativ einfach. Sie mussten immer sich orientieren an diesem Eckstein und konnten immer eine neue Schnur ziehen. Und in der Horizontalen, sie legten das in der Vertikalen, sie legten das Lot an. Also der Eckstein war extrem wichtig. Ohne Eckstein konnte man kein Haus bauen. Und deshalb sagt Jesus, der Eckstein ist entscheidend wichtig. Und die Weinpächter, die haben den Eckstein verworfen und die haben ihr eigenes Ding gebaut. Übertragen auf unser Leben als Christen. In unserem Leben sollte sich eigentlich alles um diesen Eckstein drehen, um Jesus. Alles. Alles, was wir tun, alles, was wir machen. Und man muss tragischerweise auch sagen, wenn das nicht der Fall ist, wenn wir den Eckstein verwerfen und leben unser eigenes Konzept, als Christen, als Gemeinde, als Generation, dann wird Gott sich andere suchen. Dann wird Gott sich andere suchen. Übertragen könnte man sagen, wenn wir unseren Auftrag nicht erfüllen in unserer Stadt, hier heißt es eben diesen Vers gelesen, wir sind ein auserwähltes Geschlecht und königliches Priestertum und heilige Nation. Warum? Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das heißt, alles weist auf diesen Eckstein hin. Wenn wir nur unser eigenes Ding drehen im eigenen, laufen im eigenen Saft, schmoren im eigenen Saft und bewegen nichts. Übertragen könnte man sagen, dann sagt Gott irgendwann vielleicht auf City Chapel, jo, die machen ihr Ding, die feiern ihren Gottesdienst, aber ich suche mir was Neues. Ich möchte abschließen mit 3 Fragen. Wie weißt du, ob du ein guter Pächter bist? Wie weißt du, ob du ein guter Pächter bist? Und diese Fragen ergeben sich hier aus der Geschichte, die wir eben uns angeschaut haben. Wie weißt du, ob du ein guter Pächter bist? Die erste Frage, ganz klar, die ergibt sich aus der Tatsache, dass die Pächter hier in der Geschichte ihr eigenes Gebäude bauen. Sie haben den Eckstein bereits verworfen. Sie sagen, wir brauchen den Eckstein nicht. Die Frage ist, wie wichtig ist dir Jesus? Und jeder sagt natürlich, extrem wichtig. Aber weißt du, wenn du sonntags ein Christ bist und montags ein Atheist in der Firma, dann ist Jesus dir nicht wichtig. Dann ist Jesus nicht dein Eckstein. Dann hast du im Grunde genommen Jesus verworfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Oder wenn du ganz bewusst Dinge tust, einen Lebensstil hast, der nicht in Gottes Willen ist, dann baust du dein Haus ohne diesen Eckstein. Hör genau hin, das ist wichtig. Es geht hier nicht um eine Orthodoxie. Wir glauben halt, wir machen Worship, wir haben halt so einen Stil, sondern am Stil kannst du es messen. Wie ist dein Lebensstil? Wie lebst du? Wie lebst du außerhalb? Wie lebst du zu Hause? Wie lebst du in deinem stillen Kämmerlein? Mit was umgibst du dich? Was füllt dein Computer? Mit welchen Seiten? Was geht jetzt in deinem Kopf vor? Was ist deine Lebensphilosophie? Da kannst du das messen. Da können wir messen, wie wichtig uns der Eckstein ist. Und wenn Jesus eine ganz untergeordnete Rolle spielt in dem, was ich tue, was ich denke, wo ich mir Sorgen mache, wie ich meine Woche verbringe, dann habe ich im Grunde genommen den Eckstein verworfen. Dann baue ich irgendwo anders weiter. Und ich kann dir versprechen, das wird schief und krumm. Uns kommt nicht dahin, wo es hinkommen soll. Wir brauchen den Eckstein. Der ist extrem wichtig. Wir sollten uns wirklich auch, gerade in diesen Bereichen, auch im Blick auf zum Beispiel Sexualität, moralische Reinheit, es ist so wichtig in der heutigen Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Und nie war eine Zeit so schwierig. Wir haben nächste Woche den Markus Hoffmann eingeladen, den Leiter von Wüstenstrom. Wir fanden das einfach wichtig, einfach auch hier, weil es ein Mann ist, der das versucht zu leben mit seiner Organisation und der wie selten Leute im Kritikfeuer steht. Vielleicht auch bei dem einen oder anderen, der denkt, oh wei, wo kommt das hin? Ja? Werden wir dann irgendwo in der Bildzeitung erscheinen oder was auch immer. Es ist wichtig in der heutigen Zeit, dass wir uns die Frage stellen, dass Jesus nicht nur ein Konstrukt ist für unser theologisches Leben. Dann sind wir wie die hohen Priester und die Pharisäer. Das ist Heuchelei. Sondern es muss bis in die hintersten Winkel gehen unseres Lebens. Und es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf. Ich glaube, es war nie so schwer, sein Christsein konsequent zu leben wie in der heutigen Zeit. Wie vielleicht in den letzten 10 Jahren. Vielleicht in der ganzen Menschheitsgeschichte. Weil es ist alles erlaubt, es ist alles okay, aber wir wollen auch nicht jemand aufs Füßchen treten. Ja? Und wehe, ich habe irgendwo ein Leben, oder habe eine Überzeugung, die vielleicht etwas anders ist wie Mainstream. Dann stehe ich an der Wand. Aber wisst ihr, das ist wichtig. Hier auch wieder Eckstein, Ausrichtung, Wort Gottes. Wie wichtig ist mir das? Zweite Frage. Erste Frage, wie wichtig ist dir Jesus? Zweite Frage, wie reagierst du auf Weisung von außen? Der Besitzer hier schickt 3-mal Boten und 1-mal sogar seinen geliebten Sohn, um Verbindung mit seinen Pächtern aufzunehmen. Und die winken ab, die verstopfen ihre Ohren, die hören nicht hin. Wie reagierst du, wenn Leute dich ansprechen, auf irgendwas, auf deinen Lebensstil, auf deine Überzeugung? Wie reagierst du? Oder andersrum gefragt, lässt du dich von Gott als seinen Knecht gebrauchen, um auf jemanden hinzugehen und ihm auf irgendetwas anzusprechen? Leute, ich glaube, wir müssen hier Gemeinde neu denken. Gemeinde neu leben. Das heißt, Gemeinde bedeutet nicht, piep, 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 ja, wir haben uns alle lieb. Sondern Gemeinde bedeutet, wir können reinreden in das Leben eines anderen. Wir brauchen das. Ich brauche das auch. Ich kann jetzt sagen, ich bin Pastor und mir braucht niemand mehr was zu sagen. Es ist wichtig, dass wir offen sind. Diese Geschichte, das hat so stark zu mir gesprochen. Das bedeutet, hier schickt Gott einen, nochmal einen, nochmal einen und zuletzt seinen geliebten Sohn zu seinen Pächtern. Übertragen sind, du bist ein Pächter. Wir arbeiten in seinem Weinberg. Es ist so wichtig, dass wir hinhören. Und ich denke, so häufig hören wir halt eben nicht hin. Und so häufig trauen wir uns auch nicht, aufeinander zuzugehen. Wenn wir sagen, wir wollen eine authentische Gemeinde sein, das bedeutet halt eben auch, dass wir Mut haben, aufeinander zuzugehen, dass wir Dinge ansprechen, dass wir Dinge beim Namen nennen, auch wenn es unbequem ist. Ich rede noch nicht mal so sehr von außen. Es geht nicht darum, dass du dich am Schlossplatz stellst, auf eine Mülltonne und Schild um den Hals hängst, ihr seid alle Sünder. Das habe ich nicht gesagt, das sollen wir nicht, das ist auch Heuchelei. Sondern wir sollen uns selbst untereinander ansprechen, untereinander anspornen, ermutigen, hinhören. Vor allen Dingen natürlich auch hier drauf hören. Ich habe letzte Woche eine Predigt gehört von Bill Heibels auf ERF. Normal bin ich jetzt nicht so der ERF-Plattform-Fernsehgucker. Aber er hat über das Wort Gottes gesprochen. Und er hat gesagt, das Wichtigste, wir haben so viele Dinge bewegt. Willow Creek ist ja eine bekannte Gemeinde. Wir haben so viele Dinge bewegt. Aber er sagt, der Leute, was ich feststelle, ist, sind wir überhaupt noch, jeder Einzelne, haben wir diese Liebe zum Wort Gottes? Kannst du morgens früh aufstehen, eine Viertelstunde früher und die Bibel in die Hand nehmen? Er sagt, das ist so wichtig. Er sagt, Leute, ich kann nicht die Bibel für euch lesen. Ja, das sind so Basic-Sachen. Die lernen wir zum Beispiel in unserem Connect-Kurs. Das heißt lernen, das weiß ja jeder. Aber wir versuchen sie nochmal zu erklären, wie wir das verstehen. Meld dich an, Connect-Kurs. Nächste Woche geht's los. Wir haben noch ein paar freie Plätze. Gut. Die dritte Frage, die erste Frage, wie wichtig ist der Jesus? Die zweite Frage, wie reagierst
du auf Weisung von außen? Und die dritte Frage, letzte Frage ist, wo ist deine Frucht? Ich finde das ziemlich provokativ, aber der Herr des Weinbergs möchte Frucht sehen. Er schickt seine Knechte los und will Frucht sehen. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum diese Typen so aggressiv reagieren. Weil sie ihm nichts zu geben hatten. Weil sie wahrscheinlich selbst alles für sich aufgebraucht haben. Wo ist deine Frucht? Wo ist meine Frucht? Mit Frucht meine ich nicht scharenweise Menschen, die wir bekehren. Darum geht es letztendlich nicht. Auch wenn das gut ist, ja, auch wenn es toll ist, einen E-Kurs zu machen. Wer noch keinen gemacht hat, macht den mit. Im Herbst gibt es wieder einen. Genau. Amen. Das ist echt der absolute Hammer. Und ich sage euch das hier, ich bin kein Evangelist von Natur aus. Ich habe genauso Flattern in den Hosen, wenn es auf die Straße geht, wie jeder andere. Aber das ist so eine tolle Sache, einfach anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Aber wie gesagt, mit Frucht ist nicht gemeint, scharenweise Menschen zu Jesus zu führen. Mit Frucht ist gemeint, dass ich darum besorgt bin. Ich möchte für Jesus da sein. Ich möchte, dass das sichtbar wird. Wir haben eben gesagt, wir sind ein auserwähltes Geschlecht, um die Tugenden dessen zu verkündigen, der uns aus der Finsternis in sein Licht geführt hat. Und ich bete Gott, Gott, wie kannst du mich gebrauchen? Und weißt du, Frucht ist auch, wenn du zu Gott sagst, Gott, irgendwie, ich sehe keine Frucht bei mir. Wo ist eigentlich meine Frucht? Gott, ich möchte einfach für dich da sein. Ich möchte für dich Frucht bringen. Merkt ihr, dieser Hunger allein schon, das ist auch Frucht. Aber schlimm ist es, wenn wir dieser Person gleichen, wie in dem anderen Gleichnis von diesen anvertrauten Talenten. Und der eine, alle bekamen da ihr Talent, ihr Pfund anvertraut. Und der Letzte kommt dann zurück und hat es in seinem Schweißtuch eingewickelt und gibt ihm das zurück. Und wir haben damals darüber gesprochen und haben gesagt, ja, wir schwitzen alle. Wir sind alle fleißig, wir sind alle irgendwo eingebunden. Aber ja, ich habe damals gefragt, welchen Schweiß schwitzen wir? Ja. Es ist wichtig, dass wir fleißig sind. Es ist gut, dass du Karriere machst. Es ist gut, dass du dass du um deine glückliche Familie besorgt bist. Es ist gut, dass wir die Sachen im Griff haben. Und trotzdem, das oberste Gebot sollte sein, dass ich immer wieder sage, Gott, wie kann ich für dich Frucht bringen? Warum lebe ich? Warum bin ich hier? Was ist der Sinn meines Lebens? Das ist so wichtig, dass wir uns als Christen, nicht immer nur den Nichtchristen zu sagen, der Sinn des Lebens ist, an Jesus zu glauben, das stimmt. Aber dass ich mich als Gläubiger frage, was ist der Sinn meines Lebens? Wo ist meine Frucht? Das muss ich mich auch fragen. Das passt so. Ich kann nicht einfach sagen, ich bringe ja Frucht, ich stehe ja jede Woche hier vorne. Das ist letztendlich nicht Frucht. Für mich persönlich ist es auch wichtig, zu Gott zu kommen, zu sagen, Gott, wie kann ich persönlich als Roland Frucht bringen für dich mit meinem ganz persönlichen Leben. Wie leuchte ich als Licht? Am Mittwoch werden wir im Community uns zusammen nochmal Gedanken machen. Wir haben ja diese Woche das Thema, dieses Jahr, diese Woche auch und diesen Monat auch, aber dieses Jahr das Thema Coming Home. Und wir wollen uns am Mittwoch einfach auch Zeit nehmen, nochmal für die Menschen zu beten, die um uns rum sind, die halt eben noch nicht nach Hause gekommen sind. Die Jesus noch nicht als Eckstein kennen. Die sich vielleicht fürchten, dass ihnen irgendwann mal dieser Schlussstein auf den Kopf fällt. Die noch nicht den liebenden Vater kennen. Und uns auch fragen, wo ist unsere Frucht als Chapel? Ich habe es eben angesprochen. Wo ist unsere Frucht als Chapel? Das ist meine größte Sorge, dass wir als Gemeinde uns zu sehr etablieren und nur noch im eigenen Saft schmoren. Lass uns diese drei Fragen, ja, ich weiß nicht, wie das auf dich wirkt, aber ich sag dir eins, wenn du diese drei Fragen vor deinem Jesus bewegst, in deinem Gebetsleben bewegst, dann ist Jesus dein Eckstein. Es geht nicht darum, dass du vollkommen bist. Es geht nicht darum, dass du, was weiß ich, alles zeigst, tust und machst, sondern diese drei Fragen, ich bringe das jeden Tag vor mir, vielleicht schreibst du das auf. Und nimmst dir jeden Tag eine Minute Zeit, vielleicht wenn du im Klo sitzt oder so, nimmst dir eine Minute Zeit und fragst das Jesus. Jesus, bitte, ich möchte das einfach noch mal vor dich hinstellen. Wie wichtig bist du mir eigentlich? Und ich möchte, dass du mein Eckstein bist. Wie kann ich das mehr leben? Oder die zweite Frage. Gott,
führe mir diese Woche Menschen über den Weg, die mir richtig ins Leben reinreden, die mir Wegweisung geben. Oder zeig mir, auf wen ich zugehen kann. Wie ich Licht sein kann, wie ich Licht in die Finsternis bringen kann. Und das Dritte, dass ich Gott einfach frage, wo ist meine Frucht? Und ihn auch frage, wie kann ich mehr Frucht bringen für dich? Nicht leistungsorientiert, sondern wie kann ich mehr für dich da sein? Gestern, nach dem Fußballspiel, haben die Bayern-Fans da so 3 Pokale über das Zuschauer drüber gezogen. Habt ihr das gesehen? Alle, ja. Oder er guckt keinen Fußball, oder? Gut. Oh Herr, vergib, dass ich gestern Fußball geguckt habe. Nein. 3 Pokale über das Publikum gezogen und unten drunter stand ein Satz. Was stand da? Ihr habt wirklich keinen. Hä? We never can't get enough. Wir können niemals die Nase voll kriegen. Also wir können nie genug bekommen. Nun, das ist ziemlich egoistisch, ja? Aber im Blick auf Jesus im Glauben, er will dir den Triple geben. Ja? Die Liebe Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ja? Du kannst den immer haben. Die Bayern werden die nächsten 10 Jahre das Triple nicht mehr machen. Gut. Aber wir können ständig den Dribbel haben. Die Liebe Gottes, die kommt doch hier durch alle Ritzen. Die Liebe des Vaters, der seinen einzigen Sohn gibt für uns, der uns lieb hat, der uns begegnen will, der uns diesen Eckstein ergibt. Und Jesus selbst, der Eckstein, Jesus selbst, der uns so viele Dinge zeigt, der uns nah bei sich haben will, der sich als großen Bruder von uns bezeichnet, der sein Leben für uns hingegeben hat. Und dann der Heilige Geist, der uns hilft, dieses Haus richtig zu bauen. Ich kann dir nicht sagen, wie du dein Haus bauen musst, aber das wird der Heilige Geist dir zeigen. Wir haben nicht nötig, dass uns irgendjemand was erzählt, heißt es, sondern der Heilige Geist wird uns überführen. So, und das ist der Triple. Dann kannst du sagen, I never can get enough. Und das bringst du Jesus und sagst dir, Jesus, ich danke dir, dass ich in dir die Fülle habe. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern Jesus verspricht das, dass er das gute Werk, was er in dir und in mir angefangen hat, auch vollenden wird. Lass uns aufstehen und beten. Herr, und so wie Paulus das an Timotheus geschrieben hat, möchten wir diesen Zuspruch für uns jetzt auch persönlich in Anspruch nehmen. Wir möchten uns an das Vorbild der heilsamen Worte halten, die wir von dir gehört haben, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Dieses kostbare Gut, das du uns anvertraut hast, wollen wir bewahren durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und ich bitte dich einmal mehr, Gerd hat vor 2 Wochen diese Predigt über Vollmacht gehalten und hat er auch aufgerufen, diese Vollmacht in Anspruch zu nehmen. Und ich bitte dich einmal mehr, komm du jetzt, Heiliger Geist, komm du jetzt, begegne du uns. Nimm Sünde weg, Herr, wir wollen dir bekennen. Wir wollen uns gar nichts vormachen. Wir sind unter der Gnade, aber wir sind begnadigte Sünder. Und ich bitte dich jetzt, dass du kommst. Jetzt kommst mit deinem Heiligen Geist und uns anrührst. Vergib du uns, reinige du uns, reinige uns, wo wir dich über Bord geschmissen haben, den Eckstein auf die Seite gelegt haben. Und du sagst, wenn wir unsere Sünde bekennen, bist du treu und gerecht, dass du uns vergibst und reinigst uns von jeder Ungerechtigkeit. Herr, du hast versprochen, uns wiederherzustellen. Komm du und stell uns wieder her. Und jetzt in diesem Moment, ich sehe so symbolisch, wo du diesen Stein nimmst und wieder an seine Position bringst. Und ich möchte auch sagen, Gott, wenn wir irgendwo ein falsches Gebäude aufgerichtet haben, was aus dem Winkel ist, was verbogen ist, was crooked ist, dann nimm das weg. Wir wollen uns orientieren an dir, an dem Eckstein und ausrichten an dir. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, erfülle du uns. Zeig uns das Herz des Vaters, dass wir dich noch wieder mehr, noch deutlicher und besser kennenlernen können. Herr, dass wir Christen sind, die wie ein Licht leuchten in der Finsternis. Keine Heuchler, keine Leute, die irgendwas vorgeben zu tun und nicht leben. Gib uns Mut in einer Welt, die so orientierungslos ist und die Orientierungslosigkeit zum Maßstab gemacht hat. Herr, wir wollen dir dienen, wir wollen mit dir unterwegs sein. Sei du verherrlicht in unserem Leben. Halleluja, danke, dass du jetzt heute Morgen hier bist und dass du das gute Werk, was du in uns angefangen hast, auch vollenden wirst. Das hast du versprochen. Und ich möchte diese Frage mitnehmen. Wie wichtig bist du mir? Wie wichtig bist du mir? Ich möchte mich neu orientieren, wieder an dir, neu ausrichten an dir. Ich möchte offen sein für Weisung. Ich möchte offen sein diese Woche für Weisung, durch deinen Heiligen Geist, durch dein Wort, durch Menschen. Ich möchte offen sein, mich korrigieren lassen. Und ich möchte offen sein, zu einem Prophet zu werden für andere. Und zum Schluss möchte ich dich fragen, wirke du Frucht. Wirke du Frucht in mir und in uns. Halleluja. Ich bitte dich, dass der Segen Gottes, der höher ist als alle Vernunft, mit uns geht. Und dass diese Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus mit uns allen ist. Bis in Ewigkeit. Amen.